Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Gewaltwelle im Irak. Nach dem gestrigen Großanschlag in Bagdad detonieren heute gleich zwei weitere Bomben. Das hängt mit dem Abzug der US-Truppen zusammen, sagt unsere Korrespondentin vor Ort. Wirtschaftskrise weltweit. In New York diskutieren Industriestaaten und Entwicklungsländer über eine neue Finanzordnung. Und im Basler Rheinhafen ist die Krise derweil schon angekommen. Um Finanzen, genauer um Steuerstreitigkeiten und diplomatische Annäherung geht es im Tagesgespräch. Gast ist Bundespräsident Hans-Rudolf Merz, zurück aus Berlin. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Ursula Vogler.
In Irak haben Terroranschläge einen Tag nach dem schweren Bombenanschlag in Bagdad erneut Todesopfer gefordert. In Bagdads Stadtteil Al-Bayiya starben 4 Menschen durch eine Bombenexplosion, 4 weitere wurden verletzt. In der Stadt Fallujah kamen 5 irakische Soldaten nach Armeeangaben ums Leben, als ein Sprengsatz neben ihrer Patrouille detonierte. 9 weitere Armeeangehörige wurden verletzt. Gestern kamen bei einem schweren Bombenanschlag auf einem Markt in Bagdad 74 Menschen ums Leben. 150 seien verletzt worden, erklärte ein Armeesprecher. Das oberste russische Gericht hat im Fall der ermordeten Journalistin Anna Politkovskaja die Freisprüche von 3 Angeklagten aufgehoben. Das Gericht ordnete einen neuen Prozess an. Ein Geschworenengericht hatte die 3 aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Die regierungskritische Journalistin Politkovskaja war 2006 vor ihrer Wohnung in Moskau erschossen worden. Menschenrechtler hatten die Arbeit der Polizei kritisiert und die Freisprüche als ungerecht bezeichnet. In Iran hat der unterlegene Präsidentschaftskandidat Mousavi mitgeteilt, er werde unter Druck gesetzt. Man verlange von ihm, dass er nicht mehr fordere, die Präsidentenwahl zu annullieren, heißt es auf seiner Internetseite. Offenbar stehen nicht alle Parlamentarier hinter Präsident Ahmadinejad. Zur Feier seiner Wiederwahl seien über 100 der 290 eingeladenen Parlamentsabgeordneten nicht erschienen. Das berichtet der britische Sender BBC und beruft sich dabei auf lokale Medien. In Tschechien hat das Hochwasser bisher mindestens 6 Menschenleben gefordert. Laut Behördenangaben ertranken 4 Menschen in den Fluten. 2 weitere seien nach Herzanfällen gestorben, weil sie nicht rechtzeitig medizinische Hilfe bekommen hätten. Hunderte Häuser standen unter Wasser, Autos wurden weggeschwemmt. 4 Zugstrecken mussten vorübergehend geschlossen werden. Ebenfalls prekär ist die Situation nach wie vor in Polen, während sich die Lage in Süddeutschland und Österreich langsam entspannt. Die 190 gefährlichsten Bahnübergänge in der Schweiz sind saniert, bis auf 2 in Appenzell. Das hat das Bundesamt für Verkehr mitgeteilt. Allerdings müssen die Bahnen bis 2014 gemäß der Eisenbahnverordnung noch 2600 weitere Übergänge aufheben oder sicherer machen. Das ist fast die Hälfte der Bahnübergänge in der Schweiz, wie das Bundesamt für Verkehr mitteilt. Die Strafanzeige von Altbundesrat Blocher und SVP-Nationalrat Mörgeli im Zusammenhang mit der Affäre Blocher-Ruschacher hat keine juristischen Folgen. Der außerordentliche Staatsanwalt des Bundes hat die entsprechenden Verfahren eingestellt. Die Strafanzeige von Blocher und Mörgeli richtete sich einerseits gegen 3 Mitarbeitende der Bundesanwaltschaft und andererseits gegen Nationalrätin Meyer-Schatz sowie Altnationalrat Glasson. Die Schweizer Entwicklungshilfe soll erhöht werden, so wie es die eidgenössischen Räte beschlossen haben. Zudem soll der Bundesrat die Erhöhung nicht verzögern. Das fordert eine Gruppe von fast 70 Parlamentariern aus verschiedenen Parteien. Das Parlament hatte in der Wintersession beschlossen, dass die Entwicklungshilfe bis 2015 auf 0,5% des Bruttoinlandproduktes gesteigert werden soll. Der Bundesrat will aber in diesem Jahr keinen Zusatzkredit bereitstellen, wegen der angespannten wirtschaftlichen Lage. Doch ohne Zusatzkredit kann die Entwicklungshilfe nicht erhöht werden. Der ehemalige Direktor des Zürcher Schauspielhauses, Christoph Marthaler, erhält nach dem diesjährigen Kulturpreis des Kantons Zürich. Mit dem Preis werde die herausragende Bedeutung seiner Arbeit für die Zürcher Theaterwelt ausgezeichnet, teilt der Kanton mit. Der Preis ist mit 50.000 Franken dotiert. Christoph Marthaler leitete das Schauspielhaus von 2000 bis 2004.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Sadr City, Fallujah, Bagdad. Eine Explosion folgt der anderen im Irak. Wir reden mit der Journalistin vor Ort über die Strippenzieher der Attentate. Die Finanzordnung von Grund auf neu überdenken und wenn nötig das Alte über den Haufen werfen. Eine prominente Stimme von der UNO-Krisenkonferenz. Und warum diese Krise den Schwänen beim Basler Rheinhafen ruhigere Zeiten beschert, zeigt unsere Reportage. Worüber spricht die FDP beim gemütlichen Wurstgrillieren? Die Gefahr, dass aus zwei einer wird. Ein Bundesratssitz.
Und der SVP nachhösseln, nur damit wir den Bundesratssitz haben? Das nicht.
Nicht um jeden Preis, ich glaube, das Thema, oder?
Dann Sexskandale, Kontakte mit Callgirls und vom Steuerzahler bezahlte Ausflüge, warum Italien trotz allem zu Berlusconi hält. Im Tagesgespräch dann der Rückkehrer aus Berlin, Bundespräsident Hans-Rudolf Merz, zu Steuern und Doppelbesteuerungsabkommen um 13 Uhr. Dies und mehr nach Börsewetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.363 Punkten, minus 1,5%. Der Euro wird zu einem Franken 53,37 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 10,03. Das Wetter. Am Nachmittag ist es zunächst ziemlich sonnig. Gegen Abend gibt es besonders in den Bergen und im Süden einige Schauer und Gewitter, bei 24 Grad im Norden und 28 Grad im Süden. Am Freitag und am Samstag ist es nur noch zeitweise sonnig, es wird überall zunehmend gewitterhaft. Im Norden wird es zwischen 23 und 26 Grad warm, im Süden 28 Grad. Am Sonntag ist es wieder sonniger bei 26 bis 29 Grad, vor allem in den Bergen gibt es Schauer und Gewitter. Verkehrsinfo Tieres von 12.37 Uhr. Stockender Verkehr in der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich zwischen Bern-Forsthaus und der Verzweigung Wankdorf wegen einer Baustelle.
Lange Zeit war es verhältnismäßig ruhig in Irak, bis vor 5 Tagen im Norden Iraks eine Bombe bei einer schiitischen Moschee hochging und Dutzende von Menschen tötete. Gestern der zweite große Anschlag, diesmal in Sadr City. Heute Morgen dann 2 weitere Anschläge. Kurz vor der Sendung erreichte ich die Journalistin Inga Rock am Mobiltelefon in der irakischen Stadt Najaf und fragte sie, warum sich die Anschläge nun wieder derart häufen.
Hier im Irak sieht man das eindeutig im Zusammenhang mit dem geplanten Abzug der Amerikaner aus den Städten. Dieser Termin ist ja der 30. Juni. Und die Regierung hat schon davor gewarnt und zum Teil auch die Amerikaner, dass angesichts des Rückzugs der Amerikaner aus den Städten die Anschläge zunehmen werden.
Ist es denn klar, wer hinter diesen Anschlägen steckt?
Das ist immer sehr, sehr schwer zu beurteilen. Die irakische Regierung und auch die Amerikaner machen per se meistens die Al-Qaida, also die sunnitische Terrorgruppe, dafür verantwortlich oder sunnitische Extremisten. Wenn man sich die Anschlagsziele anguckt, also schiitische Moscheen oder das schiitische Wohngebiet in Sadr City, dann scheint es in diese Richtung zu weisen, weil wir früher viele Anschläge gegen die Schiiten, die die Gegengewalt der Schiiten provozieren sollte, um dadurch einen schiitisch-sunnitischen Konflikt zu schüren.
Ist es denn auch ein weiteres Ziel, zu zeigen, dass die lokalen Sicherheitskräfte nicht fähig sind, für Ruhe und Ordnung zu sorgen, wenn die US-Truppen abziehen?
Die irakische Regierung sagt, die Sicherheitskräfte sind in der Lage, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Maliki, der Ministerpräsident, hat vor ein paar Tagen nochmal um Vertrauen für die Sicherheitskräfte geworben. Die Iraker selbst aber sind doch durchaus skeptisch. Ich war gerade hier in Najaf unterwegs, wo es sehr ruhig ist, wo es seit Jahren keinen schweren Anschlag mehr gegeben hat. Und da haben auch trotzdem Bewohner gesagt, wenn die Amerikaner abziehen, könnte die Gewalt wieder zunehmen, weil es eine Macht braucht, die zwischen den verschiedenen Parteien im Irak einen Ausgleich herbeiführt und die den Milizen und den sunnitischen Extremisten standhalten kann.
Es gab ja eine Zeit, als die Bevölkerung froh war, dass die Amerikaner abziehen. Kann man in dem Fall sagen, diese Haltung hat sich jetzt geändert?
Nicht grundsätzlich, das kann man so nicht sagen. Die Iraker sind in der Mehrheit durchaus froh, dass die Amerikaner aus den Städten abziehen. Sie sagen, es sind Besatzer, sie haben das Land überfallen, sie haben uns auch viel Unglück gebracht. Insofern wollen die Iraker grundsätzlich schon, dass die Amerikaner abziehen, aber gleichzeitig sind sie eben skeptisch, dass die irakischen Sicherheitskräfte und die politischen Parteien in der Lage sind, für Stabilität zu sorgen. Insofern sagen die Bürger, ja, wir brauchen die Amerikaner und sie sollten zumindest als Feuerwehr bereitstehen.
Noch eine ganz kurze Einschätzung zum Schluss. Heißt denn das jetzt, wenn im Vorfeld, bevor die Amerikaner weggehen, so viele Anschläge geschehen, ist das ein Anzeichen, dass sich die Sicherheitslage in der nächsten Zeit massiv verschlechtern wird wieder?
Das ist schwer vorauszusagen, weil es gibt auch andere Stimmen, die sagen, wenn die Amerikaner erstmal aus dem Stadtbild verschwunden sind, fällt auch ein Grund für die Anschläge weg. Das kann sein, dass es ein vorübergehendes Aufflammen der Gewalt ist und sie dann wieder zurückgeht, aber es kann sich auch anders entwickeln. Das lässt sich im Moment sehr schwer beurteilen.
Das waren Einschätzungen von Inga Rock aus der irakischen Stadt Najaf. Für die schlechte Tonqualität bitten wir um Entschuldigung. Die gute Nachricht vorweg. Die 190 gefährlichsten Bahnübergänge der Schweiz sind saniert. Die schlechte Nachricht. Es gibt noch rund 2600 andere Bahnübergänge, die risikoreich sind und umgebaut werden müssen. In den nächsten 5 Jahren sollen sie tatsächlich umgebaut werden. Das Problem nur, es fehlt das Geld. Deshalb sollen viele Bahnübergänge mit Minimallösungen sicherer gemacht werden. Bedeutet aber minimaler Umbau, nicht auch minimale Sicherheit. Alexander Sauter.
Bahnübergänge können gefährlich sein. Lebensgefährlich. 195 Mal kam es im letzten Jahr zu Zwischenfällen. 5 Menschen mussten dabei ihr Leben lassen. Der letzte Unfall ereignete sich diese Woche am Dienstag. Ein Lastwagenfahrer kollidierte im Kanton Freiburg auf einem unbewachten Bahnübergang mit einem Zug. Der Mann starb. Der Unfall hätte vielleicht vermieden werden können, denn genau an diesem Bahnübergang hatten die Behörden bereits mit Sanierungsarbeiten begonnen, um ihn sicherer zu machen. Aber offenbar zu spät. Peter Vollmer, Direktor des Verbands Öffentlicher Verkehr.
Diese Unfälle, die sind unhaltbar für die Opfer, für die Familien, auch für das Bahnpersonal. Und wir wollen hier im Grunde genommen unseren Beitrag leisten. Und ich hoffe, dass man das endlich auf allen Stufen, Bund, Kantone, aber auch bei den Gemeinden einsieht und die Mittel bereitstellt.
Die Mittel, also das Geld, das fehlt. Um die rund 2600 unsicheren Bahnübergänge zu sanieren, braucht es einen 2-stelligen Millionenbetrag. Bis vor ein paar Jahren wurden solche Sanierungen vom Bund über die Mineralölsteuer finanziert. Diese Geldquelle ist aber versiegt. Deshalb die Forderung von Peter Vollmer, der Bund muss wieder tiefer in die Taschen greifen.
Der hat sich da ein bisschen aus der Verantwortung gestohlen. Ich glaube, er muss nochmal hier eine Sonderanstrengung machen.
Damit die Sanierung aber nicht am Geld scheitert, werden Bahnübergänge nun teilweise mikrosaniert, wie es in der Fachsprache heißt. Also eine Minimallösung mit Andreaskreuz und Ampelanlage. Dies kostet rund 50.000 Franken. Eine Sanierung mit Bahnschranken kostet im Vergleich gegen 500.000. Minimallösung gleich minimale Sicherheit?
Nein, ich glaube, wir müssen die Sicherheit technisch dort erreichen, wo es sie braucht. Und bei Übergängen, die eben auch, wo die Sicht gut ist, wo auch kein Schulweg ist. Ich muss das deutlich sagen, wenn wir an einem Schulweg sind, dann brauchen wir immer bessere Lösungen. Aber ich glaube, ich habe lieber Mikrolösungen, die aber dann umgesetzt sind, als Riesenlösungen, die dann nicht finanziert werden können.
Gefordert sind aber auch die Verkehrsteilnehmer. Denn die Statistik zeigt, bei den gesicherten Bahnübergängen kommt es zu mehr Unfällen als an den ungesicherten. Weil Autofahrer und Fußgänger die Warnanlagen zu oft einfach ignorieren.
Sie ist als Alternative zu den G8- und G20-Gipfeln zur weltweiten Wirtschaftskrise gedacht. Die dreitägige Krisenkonferenz am UNO-Hauptsitz in New York. Denn anders als bei den exklusiven Treffen der mächtigsten Industriestaaten sollen bei der UNO-Konferenz auch Entwicklungsländer etwas zu sagen haben. Prominenter und einflussreicher Fürsprecher für eine möglichst breit abgestützte neue Finanzordnung ist der US-amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz. Er hat im Hinblick auf die Konferenz detaillierte Vorschläge ausgearbeitet, wie das weltweite Währungs- und Finanzsystem reformiert werden sollte. Aus New York berichtet Markus Mucklin.
Was als Finanzkrise in den reichen Zentren der Weltwirtschaft begann, entwickelte sich zur Wirtschaftskrise und schließlich zur sozialen Krise, die selbst die entlegensten Regionen erfasst. Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz meint deshalb:
The economic turmoil has now spread to every country of the world. The participation in designing the response ought to involve all the countries of the world.
So wie die Turbulenzen alle Länder erfasst hätten, so müssen nun auch alle mitreden können, wie die Krise zu bewältigen sei.
Not the G8, not G20, but the G192. That is the process in which the UN has to play a central role.
Nicht die G8 oder die G20, die UNO mit all ihren 192 Mitgliedstaaten müsse eine zentrale Rolle spielen. Das scheint nur logisch zu sein, nur entspricht es nicht den Interessen der USA oder der EU. Und geht man den Bericht der von Joseph Stiglitz präsidierten UNO-Kommission durch, so ist es leicht verständlich, dass die alten Mächte Reformdebatten im kleineren Kreis vorziehen. Denn die Kommission schlägt nicht nur konkrete Reformen vor, sie zweifelt auch an der ökonomischen Lehre, mit der in den USA und in Europa die wirtschaftliche Globalisierung gerechtfertigt wurde. Wer die Krise bewältigen wolle, müsse die Wirtschaftsmodelle und die dahinterstehende Philosophie überprüfen.
That highlights the importance of re-examination of the models that are used, including the economic philosophies and economic doctrines.
Auch gelte es, die Liberalisierung der Finanz- und Kapitalmärkte zu überdenken. Doch die Stiglitz-Kommission bleibt nicht in der Theorie stecken. Sie präsentiert unzählige Vorschläge. Sie will die Akteure auf den Finanzmärkten neuen Regeln unterwerfen. Dabei hat sie, ähnlich wie die G20-Staaten, Banken wie auch Ratingagenturen oder Hedgefonds im Visier. Doch im Unterschied zur G20 will Stiglitz neue Institutionen schaffen, als Alternativen zu Währungsfonds oder Weltbank, die in der Krise versagt hätten. Vorgeschlagen werden ein globaler Wirtschaftsrat sowie ein Panel von Experten, das nach dem Vorbild des Wissenschaftsrates für Klimafragen als Beratergremium wirken sollte. Die Entwicklungsländer machten viele Vorschläge der Stiglitz-Kommission zu ihren Forderungen für eine neue Finanzordnung. Doch damit stießen sie auf den heftigen Widerstand der USA und der Europäer. Diese blockten manche Forderungen ab, andere schwächten sie ab. Dennoch hinterlässt der Kommissionsbericht deutliche Spuren im Entwurf der Konferenzerklärung. Der Währungsfonds müsse viel stärker die Bedürfnisse der Entwicklungsländer berücksichtigen, Kapitalkontrollen seien in Extremfällen erlaubt, ein Expertengremium soll erwogen werden. Das heißt aber nicht, dass die UNO-Konferenz über die Finanzkrise schnelle Änderungen bringt. Joseph Stiglitz macht sich keine Illusionen. Eine neue Finanzordnung schaffe man nicht von heute auf morgen.
Obviously, reforms of the kind that we need to place the global financial system on a firm foundation is not going to happen overnight.
Der Reformprozess habe eben erst begonnen.
Markus Mucklin aus New York. Der Basler Rheinhafen. Jede siebte Warenladung, die in die Schweiz gelangt oder das Land verlässt, passiert ihn. Nicht erstaunlich also, dass die Hafenbetreiber die Exportkrise direkt zu spüren bekommen. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath besuchte den Basler Rheinhafen für uns erstmals im Februar. Schon damals waren die Anzeichen schlecht. Bei seinem jetzigen Besuch ist es Gewissheit. Die Zeiten werden härter.
Trotz der Wirtschaftskrise am Pier zum Rhein hin herrscht emsiges Treiben. Handwerker verpacken eine Kunstausstellung anlässlich der Art Basel. Lastwagen transportieren die Bilder ab. Veranstalter ist Honoria Mansutti, der nicht nur in der ehemaligen Werft Ausstellungen durchführt, sondern auch in der obersten Etage wohnt. In einem Loft mit Panoramablick über den Rhein dank einer durchgehenden Fensterfront.
Also ich finde es schöner als an einem See, wo irgendwie nur so Touristenschiffe fahren, sondern da fährt wirklich die Wirtschaft von Europa durch. Und ich kann mir vorstellen, das ist großartig.
Doch seit dem letzten Herbst fahren immer weniger Schiffe am Loft von Onorio Manzuti vorbei. Es ist ruhiger geworden im Basler Rheinhafen. Ich verlasse die Wohnung mit der schönsten Aussicht in Basel und gehe in ein Bürogebäude am Rande des Hafenareals. Dort treffe ich mich mit Heinz Amacker. Er ist der Geschäftsführer der Reederei Danza. Bei meinem ersten Besuch im Rheinhafen hat Amacker befürchtet, dass 2009 die Frachtaufträge markant zurückgehen werden. Trotzdem war er noch zuversichtlich, hoffte, dass seine Befürchtungen doch nicht eintreten. Vergeblich.
Ja, so hat sich das bewahrheitet, was wir vor 3 Monaten gesagt haben oder gedacht haben. Das ist tatsächlich etwa 26% zurückgegangen im Export und im Import rund etwa 17%.
Das heisst, Ihre schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet?
Ja, die schlimmsten haben sich bewahrheitet, tatsächlich, ja.
Amacker musste nun handeln.
Wir haben jetzt am 1. Mai müssen Kurzarbeit einführen für einen Teil für unsere Leute oder Mitarbeiter vom Operations.
3 Monate lang soll die Kurzarbeit im Büro von Danza dauern. Danach, so hofft Heinz Amacker, wird das Weihnachtsgeschäft wieder mehr Arbeit bringen. Auf den Schiffen gibt es bei Danza keine Kurzarbeit. Das ist technisch nicht machbar. Ein Matrose kann nicht nur 3/4 der Zeit auf dem Schiff sein. Trotzdem hat Amacker auch bei den Schiffen an der Sparschraube gedreht, den Fahrplan eingeschränkt und als Folge davon den meisten Charterschiffen, die für Danza fahren, gekündigt. Dadurch erreicht Amacker, dass die 5 firmeneigenen Lastkähne ausgelastet sind. Trotz Krise darf die Firma Danza aber bei der Pünktlichkeit und Verlässlichkeit keine Abstriche machen. Erschwerend kommt nun noch der Preisdruck hinzu.
Der hat in den letzten 2-3 Monaten, vor allem wo die Mengen noch mehr zurückgegangen sind, hat er ganz klar zugenommen. Wir sind im Bereich 5, 10, 15% teilweise.
Der Preiskampf findet dabei nicht nur auf dem Wasser statt, sondern auch zwischen Wasser und Straße. Denn wegen der Krise kosten Lastwagentransporte immer weniger und konkurrieren so die an sich günstigen Schiffstransporte. Wie Danza spüren auch die anderen Reedereien und Partikuliere, das sind Familienunternehmen mit einem Schiff, die Krise. Das Motto lautet «Durchbeißen». Um einen Überblick über die Gesamtsituation im Hafen zu erhalten, spreche ich mit Hans-Peter Hadorn, Direktor der Schweizerischen Rheinhäfen. Er macht den Schiffern Mut, wenigstens ein bisschen.
Wir rechnen jetzt einmal damit, dass sich der Rückgang jetzt auf tiefem Niveau stabilisieren im Verlauf von 2009 in diesem Segment, also vor allem im Bereich so Metall, klassische Konsumgüter, Import, Export, Containerbereich, gibt es Trends. Also wir sagen, jetzt sind wir, also die Kurve wird flach oder die Rückgangskurve wird flach.
Zurück zur Reederei Danza. Dort ist klar, 2009 wird wohl nicht mehr zu retten sein. Auf die Frage, ob am Ende des Jahres rote Zahlen in die Bilanz eingetragen werden müssen, antwortet Geschäftsführer Heinz Amacker sibyllinisch.
Ja, es bedeutet sicher nicht schwarze Zahlen.
Trotzdem hat Heinz Amacker die Zuversicht, dass es wieder aufwärts geht, noch nicht verloren.
Ja, ich weiß schon noch. Es ist einfach die Frage, wenn die Telephobie ist und wie schnell das nachher wieder raufgeht. Ich stelle mich heute eher ein, dass eine längere Zeit ein Teil ist und das nicht mehr so sehr schnell aufgeht, wie das in den letzten Jahren passiert ist.
Beobachtungen von Philipp Ehrath am Basler Rheinhafen. Wie betrifft die Wirtschaftskrise die Menschen direkt hierzulande und anderswo? An 6 Schauplätzen verfolgen wir, wie sich die Krise entwickelt. Morgen schauen wir, was sich in Chemnitz im Osten Deutschlands in den 3 Monaten nach unserem letzten Besuch verändert hat. In Italien vergeht kaum ein Tag, ohne dass neue Details zutage treten, die den italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi belasten. Nach Fotos von rauschenden Festen mit halbnackten Frauen in seiner Villa auf Sardinien geht es jetzt um Sex und Kontakte mit jungen Frauen und Callgirls, die Berlusconi von einem undurchsichtigen Geschäftsmann zugehalten wurden. Alles Verleumdung und Lüge, sagt Berlusconi dazu. Und die Italienerinnen und Italiener, die halten trotz allem zu ihrem Ministerpräsidenten, sagt Massimo Agostinis in Rom.
Silvio Berlusconi sitzt fest im Sattel, trotz aller Peinlichkeiten, in die er vermutlich verwickelt ist. Im Parlament verfügt er über eine komfortable Mehrheit Und selbst wenn Neuwahlen angesetzt würden, wie das der ehemalige Staatspräsident Cossiga empfiehlt, selbst dann würde Berlusconi haushoch gewinnen. Nicht, weil die Italiener begeistert wären von ihm, aber es gibt weit und breit keine Alternative. Die Mitte-Links-Opposition ist ein Schatten ihr selbst, unfähig, eine überzeugende Politik zu formulieren. Die Köpfe, die sie präsentiert, sind altbekannt und die ewig gleichen Ränkeschmiede aus den 90er Jahren. Zudem war die Linke schon zweimal an der Macht, Ende der 90er Jahre und von 2006 bis 2008. Sie machte in erster Linie mit internen Streitereien auf sich aufmerksam und davon haben die Italiener genug. Berlusconis Formation Popolo della Libertà tritt, trotz allen inneren Widersprüchen, einheitlich auf und vermittelt das Gefühl von Kontinuität. Nach 50 Jahren ständig wechselnder Regierungen ein eindeutiges Plus für Berlusconi. Die Italiener wissen oder haben erkannt, dass er die drängenden Probleme des Landes nicht angehen wird. Zu sehr gefällt er sich in der Rolle des fürsorgenden Vaters, der mit Charme alle um den Finger wickelt. Aber in Anbetracht des jämmerlichen Zustandes der Opposition sagen sich viele, falls überhaupt einer irgendetwas verändert in diesem Land, dann am ehesten er, Berlusconi. Die paar Frauengeschichten spielen da keine Rolle.
Wenn sich die Freisinnigen am Samstag in Bern zur Delegiertenversammlung treffen, wird da offiziell zwar über die Invalidenversicherung und die Anti-Minarett-Initiative gesprochen. Inoffizielles Hauptthema wird allerdings sein, wie und mit wem soll die FDP den Kuschbern-Sitz im Bundesrat verteidigen. Diese Frage beschäftigt nicht nur die Parteispitze, sie wird auch an der Basis diskutiert, zum Beispiel bei der FDP Grenchen. Peter Maurer war dort. Sein Stimmungsbericht vom parteiinternen geselligen Abend an der Aare, grillieren inklusive.
Die Glut ist gut und der Grillmeister, der eigentlich Anwalt ist, greift zu den saftigen Würsten.
Die haben sie auch schliffrig. Jetzt gibt es natürlich dort die FDP-Mahlzeit, dort müssen wir an mit den Würsten, weil wir selber nicht sind und dann kommt das Bärrib drauf. Von den anderen Kandidaten, von den anderen Parteien können wir natürlich viel grillieren, oder? Das heisst im Prinzip, wir verbrennen Konkurrenz, oder? Wenn wir die Würste drauf tun.
Es darf gelacht werden beim freisinnigen Grillieren. Dabei muss man freilich aufpassen, dass man sich die Finger nicht verbrennt. Denn just die schwächelnde FDP, die seit 15 Jahren von Wahlniederlage zu Wahlniederlage stolpert, braucht die Unterstützung, die Stimmen, auch jene der Konkurrenz, wenn sie ihren zweiten Bundesratssitz halten will. Und es sieht gar nicht gut aus.
Ich vermute, dass es diesmal nicht lenkt.
Das kann gut sein, dass uns da schon das Hände rausgeht. Aber wenn wir nur noch darauf schauen, machen wir den Sitz oder nicht, dann nachher machen wir nicht entsprechend unseren Ideen und unserer Idealpolitik.
Und der SVP nachhösseln, nur damit wir den Bundesratssitz haben, das nicht. Das nicht.
Nicht um jeden Preis, ich glaube, das Thema, oder?
Es ist auch entscheidend, dass wir jetzt gute Leute aufbauen, dass wir punkten wieder.
Sollten wir sie aber nicht versenken wie der Noser, oder?
Ja.
Das ist natürlich
der umtriebig unternehmerische Noser, der als Vizepräsident die Partei inhaltlich subito modernisieren wollte und damit prompt auflief. Und jetzt steuert die einst dominierende bürgerliche Kraft im Land geradewegs Richtung Ein-Bundesratspartei.
Natürlich tut das weh, aber die Zeit bewegt sich, bleibt einfach nicht stehen. Und da muss man halt wieder mal aufbauen. Schaut mal die CVP an, wo sie die letzten Jahre war. Nichts als verloren. Jetzt haben sie können auffangen, dank ihrer jugendlichen Bundesrätin. Die hat Schwung ins Zeug gebracht.
Eine freisinnige Leutart, jung, sinniert der altgediente FDPler.
Ganz genau, das wär's.
Wer freisinnig ist, traut sich und der Welt Gutes zu, hat Gottfried Keller einst gesagt. Doch allein dieses Selbstvertrauen reicht heute nicht mehr. Die Freisinnigen, die einst den Bundesstaat begründeten, zwischen 1848 und 1891 alle 7 Bundesräte stellten, verlieren möglicherweise im Herbst ihren zweiten Sitz in der Landesregierung.
Das wäre eine Zäsur, ja. Es ist halt in den letzten Jahren hat sich eine Entwicklung in Gang gesetzt, die die Zäsur jetzt ermöglicht. Ich denke, wenn die Entwicklung so ist, dass man die Mehrheiten nicht behalten kann, dann hat man auch Fehler gemacht.
Fehler des Freisinns. Zum Beispiel, dass Gouchebert nicht früher gegangen sei.
Der Rücktritt wäre von mir aus schon länger fällig gewesen. Es ist bemühend, dass er das nicht hätte eingesehen und er hat eigentlich der Partei noch einen Schaden zugeführt in den letzten Jahren.
Oder dass die Partei kaum einmal geschlossen auftrete.
Ich habe manchmal das Gefühl, sie sind so ein bisschen gespalten in sich.
Einfach, dass wir nicht alle die gleichen Vorstellungen haben, wie es eigentlich so weitergeht.
Und jetzt soll es der Pelli rechnen, als Bundesratskandidat, sagen viele. Aber nicht alle.
Der Pelli, der ist das Alte. Irgendwie kommt er bei den Leuten nicht so an.
Durch seine Art reicht der Bauch ein bisschen wenig. Und ich denke, wir müssen Leute haben, die auch auf Bauchebene punkten.
Die richtige Person zu finden, das wird schwierig sein.
Man müsste mindestens ebenso polarisieren können, wie das der Guschbank gemacht hat.
Es müsste eine Person sein, die eine Linie könnte fördern oder stärken und eine Vision auch darstellt und die ein bisschen Fleisch an Knochen geben könnte, auch für unsere Partei letztendlich.
Frisches Fleisch für eine abgemagerte FDP. Der Grillmeister sagt, wo es lang geht.
Wir fangen mit der Würste an, hören mit dem Mantel Gott auf. Das ist unser Motto.
Die Stimmung bei der FDP-Basis in Grenchen, das war der Bericht von Peter Maurer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.